D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber, Daniel Fiene und Herr Pähler.
Guten Abend. Und guten Abend. Bitte recht freundlich die Erfahrungen der Bild bei Snapchat. Pro und Contra. Können Medien Augenzeugenvideos, die im Netz kursieren, ignorieren? Versuch macht klug. Realsatire.de will Satireportal werden und sammelt dafür Geld.
Opa. Die erste Meinung.
Ist eigentlich noch gar nicht dran, weil wir haben noch ein Thema mehr.
Ich habe zu früh gedrückt.
Und zwar, Obacht, wollte ich sagen. Twitter hat die nicht chronologische Timeline gestartet. Das sind nämlich die Themen in dieser einen Stunde,
jetzt,
was mit Medien
jetzt hätten wir schon fast Twitter übersehen. Ich dachte, die gibt's schon gar nicht mehr. Hätte ich schon
rausgekegelt. Noch ist es da, noch ist es da. Jetzt bitte
noch
drücken.
Ist es nicht so weit. Jetzt ist so, okay, ich sag's nochmal. Die erste Meinung.
Die kommt heute von Deniz Yücel, dem Türkei-Korrespondenten der Welt. Nachdem er bei der gemeinsamen Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem türkischen Ministerpräsidenten Ahmet Davutoğlu Anfang der Woche beim Thema Menschenrechte und Pressefreiheit kritisch nachgefragt hatte, da wird er aus dem türkischen Regierungslager und auch von staatsnahen türkischen Medien heftig attackiert. Auf seinem Facebook-Profil schrieb er dazu selbst, Zitat:
Ich kann es vorlesen, Herr Pähler, soll ich machen?
Gerne.
Es gibt in der Türkei sehr viele Menschen, darunter etliche Kolleginnen und Kollegen, denen viel Schlimmeres widerfahren ist und die unter unvergleichbar schwierigeren Umständen leben und arbeiten als ich.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Was Deniz Yücel da gerade in der Türkei erlebt oder aus der Türkei erlebt, das ist sicher längst nicht so schlimm wie andere Menschenrechtsverletzungen, die derzeit von der Regierung in Ankara dort ausgehen. Aber ich finde, trotzdem ist es wichtig, dass wir öffentlich über diesen Fall sprechen, denn der lässt uns doch in die Situation der Medienschaffenden in der Türkei regelrecht spüren und lässt tief blicken in die wahren Denkweisen und Handlungsmuster des Regimes dort, das sich, wie ich finde, immer mehr von der Demokratie entfernt. So sehr Deutschland und Europa die Türkei auch in der Flüchtlingsfrage als Partner brauchen. Sie dürfen dafür nicht die Freiheit opfern.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das innovationsfördernde Medienmagazin. Es ist ja unser öffentlich-rechtlicher Auftrag hier, uns um Innovationen in den Medien zu kümmern. Und dem kommen wir auch heute Abend wieder mal nach. Daniel, du hast quasi unsere Innovationsakte dabei
ja.
Uns rausgeholt.
Mhm. Hab ich. Alles da. Ist ein bisschen angestaubt, aber das kriegen wir auch noch hin.
Okay, gut. Ich möchte dich mal eben abfragen. Mhm. Virtual Reality hatten wir in der letzten Woche, haben wir schon einem Realitätscheck hier unterzogen. Ist das jetzt innovativ gewesen?
Würde ich sagen, das ist sehr innovativ.
Okay. Ist es denn auch innovativ, ein Newsletter zu starten?
Ein Newsletter zu starten? Finde ich jetzt nicht so, oder?
Ja, finde ich auch nicht sehr innovativ. Aber ich glaube, für Spiegel Online reicht's.
Okay.
So, dann haben wir auch noch in unserer Jahresvorschau über Snapchat gesprochen.
Das finde ich ist sehr innovativ. Das ist ja auch noch, haben noch nicht alle und sind alle verzweifelt, weil man nicht genau versteht, wie die App funktioniert, wenn man irgendwie kein Teenager mehr ist. Also das ist schon innovativ.
Ja, dass das innovativ ist, das haben wir zumindest in unserer Jahresvorschau vor ein paar Wochen versprochen. Aber ist dem so? Der Frage wollen wir nachgehen. Und deswegen laden wir deswegen heute quasi euch alle zum nächsten Realitätscheck ein. Zum Thema Snapchat. Was bringt das Ganze uns Medien? Schlag doch mal in unserem Ordner da unter S wie Snapchat nach und ja, und dann haben wir auch noch einen Bild-Online-Artikel aus dem letzten Herbst dort ausgedruckt. Guck mal.
Ja, da steht drüber, das musst du jetzt über Snapchat wissen. Dann heißt es, weltweit öffnen die App täglich 100 Millionen Menschen. In den USA benutzen sie mehr als 60% der 13- bis 34-Jährigen. In Deutschland gebrauchen sie vor allem Teenager laut einer aktuellen Studie jeder Vierte. Das müssen wahrscheinlich jetzt schon mehr sein, so nach
einem halben
Jahr.
Auf jeden Fall. Ne? Seit letzten September ist die Bild auf Snapchat selbst aktiv, um das Medium zu erlernen, zu testen, auszuprobieren. Aber was haben die Macher dabei eigentlich lernen können? Das verrät uns jetzt Manuel Lorenz. Er betreibt den Bild-Account auf Snapchat und ist jetzt live bei uns. Hallo Manuel.
Guten Abend, die Herren.
Snapchat, das ist ja quasi die App mit den Bildern, die man sich schickt, nur einmal sieht oder für 24 Stunden quasi in seine fortlaufende Geschichte für alle Freunde packt. Die Fotos, die sind dann mit wilden Emoji oder mit Filtern aufgewertet. Wir sind jetzt hier nur im Radio. Mit welchem Filter versehen müssen wir uns dich denn jetzt gerade in unserem Berliner Studio vorstellen? Du sitzt da wahrscheinlich mit Hipsterbart, so wie man sich das denkt.
Ja, das stimmt. Und ich habe mir den Wilmersdorfer Geo-Filter über den Snap gelegt. Ich dachte eigentlich, das ist Schöneberg hier. Aber manchmal geht das offenbar durcheinander.
Es ist genau auf der Grenze, glaube ich.
Es ist auf der Grenze.
Das kann man bestimmt agile ganz stark anpassen.
Okay, ja, das muss man auf jeden Fall machen. Mhm. Hat mich ein bisschen verwirrt. Der sieht aber ganz okay aus auf jeden Fall, der Filter.
Das ist gut. Und irgendwie noch so eine Verzierde, so Kopf ein bisschen verformt oder irgendwie Augen hochziehen und dann irgendwelcher Regenbogen.
Nee, ich bin jetzt ein bisschen puristisch heute Abend unterwegs gewesen, auch auf dem Weg hierher. Deswegen habe ich es fast nicht geschafft und ich hätte die Sendung zumindest die ersten 10 Minuten ohne mich machen müssen, weil ich musste nämlich snappen während natürlich meines Weges hierher und bin dann auf den Zaun gestoßen, wo ich nicht drum herum kam. Konnte ich aber nicht snappen, weil ich dann tatsächlich zu beschäftigt war damit, den Weg zu finden.
Meine Güte, du bist ja richtig im Snapchat-Fieber, weil du snappst.
Das ist unglaublich.
Hauptberuflich jetzt auch nach Feierabend vor deinem Auftritt hier nochmal zwischendrin, ja. So ein bisschen tagsüber als Hello Bild, so heißt der Snapchat-Account. Was genau passiert dort?
Wie vorhin schon gut zusammengefasst, probieren wir da tatsächlich seit Anfang September herum, finden da immer mehr, glaube ich, einen Weg, wie wir dort unterwegs sein wollen. Wir machen dort 3 Dinge, und zwar einerseits News, klassische News, andererseits machen wir Reportagen dort. Ich war zum Beispiel auf der Fashion Week in Berlin vor 2 Wochen oder wann es war. Und dann drittens machen wir aber auch Behind the Scenes, das heißt, wir zeigen den Leuten, wer bei Bild arbeitet, wie dort gearbeitet wird und wer da vorbeischaut.
Wenn du jetzt sagst, wie viele seid ihr, nur du oder wie viele sind es noch?
Also eigentlich mache das tatsächlich nur ich, aber heute zum Beispiel habe ich was anderes gemacht und morgen werde ich auch was anderes machen, weil ich mit einem Bein noch 3 Tage im Monat in einem anderen Projekt drin stecke und dann übernimmt mein Kollege Christian Mutter aus dem Social Media Team und mit dem berate ich mich auch sehr viel. Er ist selbst auch sehr aktiv auf Snapchat. Es gibt da noch ein paar andere Kollegen. Das ist so ein kleiner Kreis. Hauptsächlich mache aber das dann ich.
Was ist ja der Antrieb? Weil die Zahlen so beeindruckend sind aus den USA, dass es so viele nutzen, dass es wahrscheinlich das nächste große Ding auch hier in Deutschland werden wird. Warum hast du gesagt, hey, wir müssen da als Bild aktiv sein?
Also es sind ganz viele Gründe. Einer ist ein ganz persönlicher, weil ich irgendwann mal letztes Jahr, glaube es war irgendwie so Januar, Februar oder so, angefangen habe, selbst diese App zu benutzen, als jemand, der gerne neue Medienformen ausprobiert. Und dann immer mehr Leute in meinem Umfeld das auch benutzt haben und gesagt haben, hey, das macht ja Spaß, warum machen wir das bei Bild eigentlich nicht? Und wir haben da verschiedene Teams bei Bild und eins ist ein Team, was sich um Innovation auch bemüht, sich regelmäßig trifft, austauscht. Und haben gesagt, Snapchat wäre auch mal eine witzige Sache. Witzige Sache ist falsch ausgedrückt, wir nehmen es schon ernster. Warum probieren wir das nicht eigentlich aus? Und da haben wir einfach angefangen.
Wenn jetzt jemand oder einige unserer Hörer euch noch nicht auf Snapchat entdeckt haben, wie viel passiert da eigentlich so am Tag? Ich meine, man kann es ja relativ schnell auch nicht mehr sehen, deswegen trotzdem ein kleiner Rückblick.
Also erstmal machen wir halt Montag bis Freitag, weil ich Samstag und Sonntag gerne auch mal nichts tue oder privat snappe. Und dann machen wir pro Tag so 1 bis 3, 4 Stories, nennen wir das. Das sind so Sinnzusammeneinheiten. Zum Beispiel eine Reportage wäre eine Story. Oder einmal die Snap News, nennen wir das. Das sind dann so 7, 8 Snaps, manchmal aber auch mehr. Das ist dann eine Story. Und davon machen wir so im Schnitt, sage ich mal, 3 pro Tag.
Das finde ich interessant. Also im Grunde snappt ihr dann ja so ein bisschen die Zeitungsinhalte auch, ne? Also dass ihr so ein bisschen noch versät mit Emoji und ein Text dazu, dass da so nochmal Geschichten aufgegriffen werden oder auch vielleicht was ihr so im Netz entdeckt. Funktioniert das? Kann man das einfach so transferieren? Oder was sind auch so Sachen, wo du sagst, so ey, das haben wir angepasst, weil das haben wir uns zwar so vorgestellt, aber das ist bei den Nutzern nicht angekommen?
Also einerseits, manchmal snappen wir tatsächlich auch die Zeitung, die gedruckte Zeitung ab, aber man muss ja wissen, und ich glaube, das weiß man auch, dass überall, das ist bei Bild nicht anders als anderswo, die gedruckte Zeitung ein anderes Publikum anspricht, vor allen Dingen vom Alter her, als zum Beispiel die Website oder dann eben Plattformen wie Instagram oder eben auch Snapchat. Bei Snapchat ist auch unser Publikum sehr jung und unser Vorurteil war am Anfang, naja, eventuell interessieren sie sich halt nicht so für die harten News und so weiter. Vielleicht eher für Unterhaltungsthemen, weiche Themen, Stars schon, aber wenn, dann eben auch eher die jüngeren Stars und jetzt nicht irgendwie, fällt jetzt niemand ein. Und da haben wir uns halt gedacht, okay, dann machen wir halt erstmal alles andere außer News. und haben dann aber wiederum gemerkt, nee, die interessieren sich für News und die fordern das auch ein. Also wir erfahren da nicht jeden Tag dasselbe. Und wenn wir mal keine Snap-News oder ähnliches machen, sondern ein bisschen feuilletonistischer, möchte ich fast sagen, unterwegs sind, dann kriegen wir Snaps geschickt, hey, könnt ihr nicht mal wieder News machen?
Wie sind da so die Reaktionen? Also das Interessante ist ja, dass man halt direkt Snaps austauschen kann. Ne? Also ich meine, ein Account, den ihr habt, das ist wie ein ganz normaler Nutzer-Account. Ne?
Genau.
Und das ist so, kommen dann Kommentare, so ähnlich wie man sie von Facebook kennt, so Hasskommentare, oder wie funktioniert das? Oder viele Teenies, die vorm Spiegel stehen, euch ein Selfie schicken. Ich habe da keine Ahnung von, was mich da erwarten könnte als große Marke.
Lustigerweise habe ich noch keinen einzigen Hate-Snap bekommen. Nur zwei seltsame Snaps, die ich nicht so richtig einordnen konnte. Und auch, was ja bei Snapchat auch immer ein Thema anscheinend ist, ich habe auch noch keine Nacktbilder bekommen. Bin fast ein bisschen enttäuscht, keine Dickpics. Hm. Aber vielleicht kommt das ja noch. Ihr beide habt die Chance, die Ersten zu sein. Und das heißt, es findet aber tatsächlich die ganze Zeit Kommunikation statt. Es ist halt auch eine, qua Definition, eine Messenger-App. Und die Leute schicken also die ganze Zeit Snaps, stellen Fragen, lassen uns an ihrem Leben teilhaben, nehmen Bezug auf das, was wir dort machen. Und ich bin also auch einen großen Teil der Zeit am Antworten, denn wir versuchen tatsächlich, so gut wie alle Snaps, die wir geschickt bekommen, zu beantworten.
Was sagen die denn dann?
Die sagen zum Beispiel von ganz banal am Morgen, hi, wie geht's? Ja, oder hallo Bild, schreib mir mal. Ja, und wenn wir antworten, dann sagen die so, boah, cool, die Bild hat geantwortet. Also sie freuen sich halt, dass sie da irgendjemanden haben, den sie direkt erreichen können. Die fragen zum Beispiel auch, wie kann man bei euch irgendwie anfangen in der Redaktion in Köln oder wie kriege ich ein Praktikum bei euch oder so, weil auch mal eine Praktikantin von uns gesnappt hat. Das haben wir ausprobiert, weil die, weiß gar nicht mehr, wie alt sie ist, glaube 19 ist sie, und haben gesagt, wie ist es eigentlich, wenn jemand, der 19 ist, das einfach mal übernimmt, die das auch ganz normal im Alltag benutzt.
Wenn du jetzt über die Leute sprichst, mit denen ihr das snappt, wer ist das eigentlich? Also ich, vielleicht mag das ein Klischee sein, aber ich stelle mir den typischen Bild- oder Bild-Online-Leser nicht unbedingt als den Snapchat-Power-User vor. Es mag aber ein Klischee sein, ich lasse mich da gerne korrigieren.
Ich weiß gar nicht, wie der typische Snapchat-Power-User aussieht, aber das, bei uns ist es relativ schwer, das tatsächlich zu sagen, weil es ja auch keine Statistiken gibt oder so. Ne? Also das musst du dir selber irgendwie zusammenfriemeln, deine persönliche Statistik. Bei uns fängt das halt an bei wahrscheinlich irgendwie so 15 oder so und geht dann bis 25, 30, würde ich sagen. Das sind Schüler und Studenten. Also tatsächlich oft auch aus dem Uni-Alltag irgendwelche Geschichten. Das sind aber auch Kollegen zum Beispiel natürlich, das sind Medienleute, die unterwegs sind. Das ist querbeet irgendwie jemand, der landwirtschaftlich unterwegs ist in der Schweiz zum Beispiel, eine Doktorandin in Brasilien, die sich irgendwie mit Snapchat beschäftigt und unseren Account beobachtet hat. Ist relativ schwer zu sagen, aber auf jeden Fall sehr jung.
Was mit Medien, das tapfere Medienmagazin?
Ja, weil wir sind alle hier ganz tapfer, glaube ich, aber tapfer ist das Stichwort. Manuel, wenn du mal auf Snapchat schaust, kennst du so richtig tapfere Snapchatter?
Bei uns in Deutschland nicht so wirklich, ehrlich gesagt. Aber natürlich in den USA gibt's Leute, die sehr tapfer sind, wie zum Beispiel DJ Khaled, der, glaube ich, mehrere Millionen Views auf seinen Snaps hat, jeden Tag. Und der dort lustige Sachen macht, zum Kult geworden ist.
Was macht der? Warum ist der tapfer?
Ja, weil er sich da, man kann sagen, entblößt, ja. sich sozusagen nicht so blöde, irgendwie auch über sich selbst zu lachen, und hat darüber einfach sich zur Kultperson stilisiert.
Wir haben letzte Woche schon gelernt, ich bin weder eine Kultperson noch tapfer. Daniel, ich weiß nicht, wie sieht das mit dir aus?
Ja, weil ich das jetzt gerade höre, ich glaube, ich bin nicht tapfer. Ich dachte heute Morgen, oh, ich habe extra meinen Wecker 45 Minuten eher gestellt, weil ich die ganzen Newsletter, die jetzt diese Woche ja noch verstärkt auf einen eintrudeln, wenn man sich für Medien interessiert und fürs Tagesgeschehen, dass ich deswegen tapfer bin, weil ich jetzt immer früher aufstehe, um die ganzen Chefredakteurs-Newsletter zu lesen. Aber
ich weiß nicht, ob das schon als tapfer
das
gilt.
Das ist nicht tapfer. Nee. Ich habe da so einen Verdacht, die wirklichen tapfer Typen, die finden wir nur unter euch.
D-Radio Wissen, tapfer Typen.
Wir haben eine neue Aktion gestartet, für die könnt ihr euch gerade bewerben. Und zwar geht es um eine Reise nach Uganda, die ihr gewinnen könnt.
Dort könnt ihr die Arbeit der Hilfsorganisation Viva Con Agua in Kampala kennenlernen. Zum Beispiel auch bei der Organisation eines Musikfestivals mithelfen. Und die kleine, ich sag mal, einzige Bedingung, die wir haben, oder zwar, erst müsst ihr eine Frage beantworten und dann müsst ihr im Nachhinein, dürft ihr hier noch in Dein Sonntag bei uns bei D-Radio Wissen über eure Reise nach Uganda berichten.
Ich bin da sehr gespannt drauf. Also wenn ihr ein richtiger tapfer Typ seid und sagt, ey, nicht so wie Fine und Pella, sondern ich habe Lust, richtig als tapfer Typ nach Uganda zu gehen, um Viva Con Agua zu unterstützen. Bewerbt euch jetzt auf dradiowissen.de und dort findet ihr die Tapfertypen.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das snapchattende Medienmagazin hier bei D-Radio Wissen. Und bei uns ist weiter Manuel Lorenz von der Bild.
Wie findet man dich auf Snapchat? Super MNL, oder?
Genau, Super MNL. Also die Buchstaben M, N und L. Das soll Manuel heißen, ohne Vokale.
Das ist dein ganz privater Account und beruflich unter Hello Bild.
Genau, unter Hello Bild. Das ist ja auch eine Schwierigkeit bei Snapchat, Leute zu finden. Das ist, glaube ich, eine der großen Schwierigkeiten. Ja. Aber das kriegen sie bestimmt auch noch hin.
Ich, unter Daniel Fine, ja, kann man mich finden. Das Problem ist so ein bisschen, dass ich habe gerade kein Netz. Herr Pähler, bist du auf Snapchat?
Ja, ich heiße Herr Pähler. Ich heiße überall Herr Pähler.
Wirklich?
Ja.
Ich versuche dich mal dazu finden. Hast du schon mal gesnappt, Herr Pähler?
Ich glaube noch nicht.
Wie findest du eigentlich Snapchat?
Ich?
Ja.
Ich gebe, wahrscheinlich oute ich mich total, das mache ich ja jedes Mal, wenn wir über Snapchat sprechen, glaube ich zum dritten Mal innerhalb der letzten 3 Monate, dass ich es irgendwie ganz faszinierend finde, aber tatsächlich zu dieser Kategorie Mensch gehöre, die es scheinbar noch nicht richtig verstanden haben. Trotz auch diverser guter Anleitungen, ich weiß nicht. Ich bin noch nicht so richtig in den Bann gezogen worden scheinbar.
Das finde ich interessant. Also Manuel, wie ist denn das eigentlich, wenn man jetzt so eine traditionelle Medienmarke nimmt, so Legacy Media, wie das Bild ja auch eine ist, und die jetzt auf einmal auf so eine ganz junge Plattform setzt, da hat man so eine Schwierigkeit. Also entweder macht man halt so, berichtet man so, wie man halt als Marke bisher immer berichtet hat, und dann spricht man vermutlich auch die gleiche Zielgruppe an, die vielleicht gar nicht so sehr auf der Plattform ist. Oder aber man entwickelt so eine ganz eigene Berichterstattungsart und Weise, die halt total auf die Plattform angepasst ist und erreicht da dann halt die Zielgruppe, die halt vorherrschend auf der Plattform unterwegs ist. Da muss man sich ja irgendwie entscheiden, ne? Wie war das bei euch?
Ja, da hast du was Wichtiges angesprochen. Ich habe vorhin auch zwar von meiner eigenen Erfahrung erzählt und davon, dass wir angefangen haben, Snapchat zu machen bei Bild, weil wir alle das irgendwie genutzt haben oder angefangen haben zu nutzen. Wir haben es aber natürlich auch deswegen angefangen, weil wir gesehen haben oder geahnt haben, dass da Menschen wahrscheinlich unterwegs sind, die wir so nicht erreichen. Ja, mit der gedruckten Zeitung schon gar nicht, vielleicht aber auch mit der Website nicht. Menschen, die vielleicht insgesamt noch gar keine Nachrichten konsumieren. Und das haben wir als Chance gesehen. Und wir haben es auch für uns als Chance gesehen, uns weiterzuentwickeln als Medium und eben eventuell eine neue Sprache zu entwickeln, auch eine neue Ästhetik zu entwickeln. Denn Snapchat, das ist halt auch so eine In-Your-Face- und Do-It-Yourself-Ästhetik. Und das ist sehr reizvoll, finde ich jedenfalls sehr reizvoll.
Verstehen eigentlich die anderen Kollegen bei euch in der Redaktion, was ihr da tut?
Manche ja, manche nicht. Das ist so wie mit allen neuen Technologien. Das ist halt, irgendwann waren dann fast alle irgendwie auf Twitter und Facebook hat ja auch gebraucht, bis es durchgesetzt hat und so. Und jetzt ist es halt irgendwie Snapchat. Ich glaube, es so langsam lernen die das auch irgendwie. Ich weiß nicht, ob alle bis zum Letzten das dann auch verstehen lernen. Das ist so wie bei dir, Herr, wie heißt du nochmal?
Pähler.
Pähler,
ja.
Genau. Herr
genau.
Pähler, das ist so wie bei dir. Und das muss aber, glaube ich, gar nicht sein. Ich glaube, es ist wichtig, dass einfach nur ein Verständnis dafür herrscht, dass es eventuell eine wichtige Plattform wird.
Ich überlege eigentlich mir gerade so ein bisschen, wenn man sich das mal so anschaut, gerade Snapchat, auch mal so in diesem ganzen App-Universum, hat ja eine ganz interessante Herangehensweise, wenn es ums Umgang mit Fotos geht. Ja? Vielleicht ist das auch so ein Problem, warum viele Ältere, also alles so ab 20, Snapchat schon fast nicht mehr verstehen, weil man selbst ja schon die Millennials in zwei Teile aufteilen muss, nämlich einmal in den Teil der Nutzer, die noch eine Zeit erlebt haben, als Fotos knappe Ware waren, und dann sozusagen für die Fotos eine Erinnerungsfunktion haben. Und dann gibt es ja die jüngeren Millennials, die schon immer bewusst so ein Zeitalter erlebt haben, wo man unlimited Fotos machen kann, wo Fotos eher Kommunikation sind, also so wegwerfbar wie einzelne Sätze.
Absolut. Also ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Eben beim Snappen geht es tatsächlich darum, vor allem wenn man sich privat snappt, das ist im Prinzip Wegwerfware. Man unterhält sich mithilfe von Schnappschüssen, ne? Snapshots, daher kommt ja der Name. Chatten mit Snapshots. Da kommt es dann nicht drauf an, ob das jetzt verkünstelt ist oder nicht, ob das ein Bild für die Ewigkeit ist, wie es bei Instagram ja mittlerweile lustigerweise der Fall ist. Instagram, ich habe da mal 2011 drüber geschrieben und habe es damals Flickr auf Speed genannt und also irgendwie das Gefühl gehabt damals, dass das sowas ist wie heute vielleicht Snapchat. Und tatsächlich hat sich das jetzt irgendwie verschoben, die Wahrnehmung.
Das finde ich voll interessant, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass eigentlich so Instagram das entschleunigste Netzwerk ever zurzeit ist.
Absolut, also sehe ich genauso. Bei mir, bei Instagram sind auch eigentlich nur noch irgendwie Medienmarken unterwegs, Fotoagenturen, Fotoblogger, Künstler und ähnliche Leute, die halt auch sehr schöne Fotos produzieren und interessante Fotos produzieren. Und irgendwie meine Freunde sind da nicht mehr ganz so aktiv, habe vielleicht die falschen Freunde, aber ich habe das Gefühl, das verlagert sich eben zum Beispiel bei mir auch auf Snapchat.
Inwieweit hat eigentlich, seitdem du bei Snapchat bist, sozusagen sich auch dein Blick so auf die reale Welt und die Geschichten, die dir so im Leben so begegnen, sich verändert? Also hat man dann relativ schnell auch so eine typische Snapchat-Brille auf und denkt in Snaps?
Absolut. Das ist natürlich immer so, ne? Wenn man anfängt, in ein Medium tiefer einzutauchen. Wenn man Schriftsteller ist, dann fängt man an, sich überall Notizen zu machen und beobachtet. Andererseits, ehrlich gesagt, es ist auch nicht viel anders als vorher, was die Wahrnehmung angeht. Ich habe schon mal gemocht, zu beobachten, Details zu beobachten, fallen mir auf. Und diese dann irgendwie festzuhalten. Und ob ich das jetzt schreibend mache oder mit einem Instagram-Foto oder bei Snapchat, ist dann im Endeffekt auch nicht mehr so der große Unterschied.
Was sind deine Tipps für Journalisten, die jetzt ein bisschen auf Instagram durchstarten wollen, vielleicht dort Geschichten erzählen wollen, es nicht nur zur privaten Kommunikation nutzen wollen?
Also das Erste ist, dass man sich nicht abschrecken lassen sollte von dem anscheinend umständlichen, der unterschiedlichen, wie sagt man, Benutzerführung. Hm. Ich finde halt, also als Journalisten schlagen wir uns ja auch mit so Content-Management-Systemen rum. Und da brauchen wir meistens auch länger als eine Woche, um die zu verstehen. Und wenn ich dann von Kollegen höre, dass sie eine Woche gebraucht haben, um Snapchat zu verstehen, dann finde ich das relativ schnell. Ich glaube, das Wichtige ist, und das ist, glaube ich, auch das Problem vieler Kollegen, dass sie niemanden haben, der dort unterwegs ist. Das heißt, man muss sich anfangen, so Guerilla-Taktik-mäßig so einen kleinen Kreis von Snappern aufzubauen, im Freundeskreis, die irgendwie damit zu begeistern, vielleicht durch Nacktbilder, noch ein dezenter Hinweis an euch beide. Mhm. Ich warte immer noch auf eure Snaps. Dann mit denen eben das, wie so ein Spiel, also spielerisch irgendwie mit dieser App umzugehen. Und dann zieht das immer größere Kreise und plötzlich merkt man, okay, so funktioniert das, macht Spaß und so weiter. Also ich glaube, das ist einfach so wie mit allem, wenn man es nicht benutzt, dann weiß man auch nicht, wie man es benutzen soll. Man soll es einfach mal benutzen. Und jeder benutzt es auch ein bisschen anders.
Was ich total faszinierend finde, wenn man dich so reden hört, wie begeistert du davon bist. Ich muss gestehen, das konntest du gerade nicht sehen. Ich war so vertieft in deine Worte. Ich habe mir nebenbei gerade ein Stück Schokolade in den Mund gesteckt. Und dann ist mir wieder eingefallen, dass ich ja im Radio bin und vielleicht gleich sprechen muss.
Ja, aber was sind so die Grenzen? Was geht denn überhaupt nicht? Also von welcher Illusion muss ich mich denn vielleicht verabschieden?
Ist vielleicht fast schon zu früh, um das festzustellen, weil alle da immer noch rumprobieren, auch die ganz, ganz großen Medienmarken wie die New York Times oder so, ne? Die probieren alle da gerade rum und man sieht immer wieder unterschiedliche Gesichter, unterschiedliche Formate. Alle sind sich nicht so richtig sicher, was sie da machen sollen. Ich glaube, was es nicht ist, ist irgendwie so ein Breaking News Medium, weil du nicht siehst, wenn jemand in eine neue Story irgendwie einen neuen Snap reinlegt. Also es wird jedenfalls nicht gepusht. Ne? Dir wird nur die private Nachricht gepusht.
Und du musst ja erstmal durch die alten wieder durch, wenn du die noch nicht gesehen
hast.
Genau,
du musst durch die alten durch und so weiter. Ja. Und es steht ja auch 24 Stunden in dieser sogenannten Snapchat-Story. Ne? Das heißt, eventuell gehst du morgen rauf und dann liest du eine Breaking News von gestern. Also stimmt. Du kannst ja natürlich dann rauslöschen und so, ne? Kann man schon machen. Aber ich glaube, für sowas, für so ganz, ganz, ganz Echtzeit ist es vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt nicht das richtige Medium. Medium.
Ich meine, es gibt ja, wir reden jetzt ja eigentlich so über den eigenen Geschichtenbereich, den man da hat. Es gibt ja noch so andere Bereiche, zum Beispiel den Discover-Bereich, es gibt den Live-Bereich, wo so Feiertage oder also Länderaktionen gesammelt werden oder ja. Sportevents. Aber zum und Discover, das ist ja wirklich, das sind ja so ja, im Periodicals, also in sich abgeschlossene digitale Magazine von 12 oder 13 Partnern.
Genau, 18 sind es, glaube ich, zur
18.
Zeit.
Ja. Ah, okay. Also schon ein bisschen aufgestockt. Und da ist ja so das funktioniert ja eher wie so ein alter, wie so ein Kabelnetzanbieter, wo halt auch nur 18 Fernsehkanäle rein konnten. Das finde ich schon interessant, dass das echt so wieder so ein bisschen wie alte Medien in dem Bereich funktioniert.
Ja, wobei ich glaube, dass das auch daran liegt, dass sich halt so eine Snapchat-Story, wo eben jeder sozusagen mitmachen kann, leichter machen lässt und die Fallhöhe dann nicht so groß ist. Wie jetzt zum Beispiel eben so, sind ja richtig gehende Magazine eigentlich. Ne? Das ist so glossy, das ist Hochglanz. Das ist, glaube ich, ein sehr großer Aufwand. Ich glaube, Refinery 29 oder wie die heißen, haben ein Team von 19 Leuten da dran sitzen, die das jeden Tag machen. Also da ist schon ein extrem großer Aufwand, Manpower und am Ende des Tages auch Kohle hinter. Da wählt, glaube ich, Snapchat ganz gut aus. Wer kann das eigentlich stemmen? Muss man sich ein bisschen beweisen.
Manuel Lorenz kuratiert für Bild den eigenen Account. Hello Bild heißt der Account. Probiert es mal aus. Und fügt uns auch gerne nochmal alle privat hinzu und dann snappen wir ein bisschen gemeinsam. Ich freue mich drauf. Erstmal danke, dass du uns besucht hast heute Abend.
Danke euch.
Was mit Medien? Das Medienmagazin. Und ich freue mich, den Satz wieder sagen zu dürfen.
Ja, heute darfst du ihn sagen.
Es ist nicht alles schlecht im Journalismus.
Ja, denn wir dürfen uns vielleicht zumindest freuen auf ein neues Satire-Angebot, das im Netz starten soll. Realsatire.de heißt das Projekt und derzeit läuft eine Crowdfunding-Kampagne dazu und wer weiß, wenn die klappt, dann haben wir vielleicht
Herr
bald was Neues.
Hat mich in dieser Woche darauf aufmerksam gemacht und ich dachte so, als er sagt, Daniel, hier ist eine spannende journalistische Crowdfunding-Dings, dachte ich so, oh, jetzt Perspective Daily kommt da. Wollte er nochmal vorschlagen.
Das hatten wir schon, das ist sogar mir nicht entgangen.
Aber nein, es geht um Satire und das ist natürlich die Frage, Satire, Crowdfunding, was steckt dahinter? Es ist ein Team aus Berlin und mit einem von den Initiatoren sprechen wir jetzt. Dahinter steckt nämlich Jochen Marquette und er ist jetzt live hier bei D-Radio Wissen. Hallo Jochen, guten Abend.
Hallo aus Berlin.
Ja, 11.111 Euro ist das Funding-Ziel, was ihr euch gesetzt habt, aber diese Funding-Kampagne ist jetzt keine Satire, oder?
Nein, nein, wir meinen das sehr ernst. Unser Ziel ist auch der Kampf gegen den Ernst des Lebens. Die Summe klingt natürlich ein bisschen humoristisch, 11.111 Euro, das kommt wahrscheinlich daher, weil ich Rheinländer bin und die Zahl 11 sehr mag durch den Karneval. Aber wir haben auch kalkuliert, dass wir glauben, wenn wir 11.111 Euro über Startnext einnehmen, dann können wir dieses Portal starten und hätten dann ein paar Monate Zeit, es bekannter zu machen und Realsatire in Deutschland zu etablieren.
Ihr schreibt ja auch von euch selbst, ihr wollt Humorjournalismus betreiben. Also das heißt, was genau habt ihr vor? Worum geht's bei dem Projekt?
Ja, wir glauben, dass Satire sehr boomt, dass es natürlich auch schon viele gute Portale gibt und auch im Fernsehen das Format ja erfolgreicher wird. Aber wir glauben, dass es da noch eine Marktlücke gibt, nämlich Realsatirisches zu recherchieren. Also das aufzudecken, was täglich an Absurdem überall passiert. Also die meisten Satiriker arbeiten ja vom Schreibtisch aus, schauen sich an, was sie aus den Medien bekommen und machen dann sehr, sehr gute Pointen dazu. Da wollen wir auch gar nicht mit konkurrieren, sondern wir wollen das kombinieren, was uns ausmacht, nämlich das ist die Kombination aus Satire und Journalismus. Also wir wollen dahin fahren, wo wir glauben, da passiert der Irrsinn. Um mal ein Beispiel zu nennen, wenn Frau von Storch diese Woche sagt, sie ist auf der Maus ausgerutscht, dann müssten wir diejenigen sein, die dorthin fahren und ein Video machen über diese Maus und versuchen herauszufinden, auch diese Szene nachzudrehen, wie Frau von Storch dann ausgerutscht ist auf dieser Maus. Also wirklich vor Ort zu sein und das auch nachzuempfinden und zu recherchieren, wie es dann dazu kommen konnte.
Ich wollte gerade sagen, also ich meine, ihr habt auch einen schönen Trailer, den man auf eurer Startnext-Seite dann auch da sehen kann. Der allein muss ja schon 11.000 Euro wert sein. Also es ist ja doch ein wenn man sich andere journalistische Projekte anschaut, die da gerade zusammen gesammelt wurden, das ist ja dann vergleichsweise wenig eigentlich, was ihr jetzt sammeln wollt.
Also das wird unsere Videoagentur aus Berlin freuen, dass ihr jetzt den Spot so lobt. Ich finde das auch super, was die Agentur da gemacht hat. Aber wir haben das so durchkalkuliert, dass wir glauben, dass es für die ersten Monate reicht. Und das ist auch eine Summe, die erfahrungsgemäß im Schnitt bei Startnext-Projekten zusammenkommt. Und deswegen wollten wir nicht zu ambitioniert daran gehen. Es ist, glaube ich, auch nicht so ganz einfach, 11.111 Euro zu erreichen. Aber wir hoffen, dass es genug Leute gibt da draußen, die Idee gut finden. Also uns geht es auch darum, Leuten zu sagen, Mensch, schickt uns doch auch mal eure Themen. Jeder von euch erlebt doch auch im Alltag Dinge, wo wir alle sagen, das ist doch Realsatire, das gibt's doch jetzt gar nicht.
Wenn ich jetzt einer von denen bin, die sagen, hey, das könnte mich interessieren, ich könnte mich vielleicht als Unterstützer engagieren, was kriege ich von euch und was muss ich geben?
Also das kann man auf unserer Startnext-Seite sehen. Da gibt es sehr verschiedene Stufen mit verschiedenen Dankeschöns. Das fängt ganz einfach an mit einer Eintrittskarte zu unserer Launch-Party. Wir hoffen ja, dass wir erfolgreich sind und das dann im Mai feiern werden, wenn die Seite dann an den Start geht. Das höchste Dankeschön, das bekommt man für 1.111 Euro. Also ihr merkt schon, alle Summen sind etwas humoristisch. Und dieses Dankeschön ist ein Tischtennis-Match gegen Günther Weyrath, den ja sicherlich auch viele der Hörer kennen, der bekannte Enthüllungsjournalist. Der unterstützt unsere Idee. Der verwendet den Begriff Realsatire auch öfter, wie wir in den letzten Monaten erfahren haben. Und er hat gesagt, jo, das machen wir als höchstes Dankeschön. Die Unterstützer können dann zu mir nach Köln kommen. Der hat da im Hinterhof eine Tischtennisplatte stehen. Und dann macht man ein richtiges Match gegen Günther Weyrath. Und ich habe das selber schon machen können. Und es ist nicht einfach. Also der Mann ist sportlich sehr, sehr fit. Der ist sehr, sehr ehrgeizig. Und er sagt aber, wenn jemand ihn schlägt von diesen Unterstützern, dann setzt er noch einen Preis obendrauf. Er hat noch nicht gesagt, was es ist, aber das wird ja der Unterstützer dann merken.
Das ist toll. Also das ist auf jeden Fall schon eine schöne Motivation. Wenn ihr neugierig seid, startnext.com/realsatire. Dort findet ihr das Projekt. Das ist auch so ein schönes Foto. Da sind zwei Leute vom Reichstag mit so Pappschildern. Der eine sagt, gibt uns Geld. Auf dem anderen Pappschild steht, wir sind echt. Punkt lustig. Welcher Typ bist du?
Ich bin der sagt, wir sind echt. Punkt lustig. Ich bin der Größere. Wir haben einen ziemlich großen Unterschied.
Das war nicht sehr lustig, sondern sehr informativ mit dir. Jochen Markert, herzlichen Dank. Startnext.com/realsatire, das Projekt, was wir euch vorgestellt haben, hier in eine Stunde was mit Medien.
Die Radio Wissen. Eine Stunde was mit Medien.
Das Augenzeugen. Medienmagazin.
Ja, und das Medienmagazin, was ethisch-moralischen Fragen nachgeht, nämlich genau im Kontext von Augenzeugen-Videoberichten.
Die Frage ist in dieser Woche ja wirklich nochmal aufs Tableau gekommen, denn am Dienstag hat sich das schwere Zugunglück in der Nähe von Bad Aiblingen ereignet, bei dem Menschen gestorben sind, bei dem die Aufräumarbeiten sehr schwierig sind, was viele Menschen betroffen gemacht hat. Aber am Abend in der Tagesschau, da wurde eine Szene gezeigt, was nicht ganz unumstritten war.
Ja, sie war zwar nicht sehr lang, aber es war eben ein paar Sekunden aus einem Augenzeugenvideo aus dem verunglückten Zug. Und da stellt sich natürlich die Frage, die einen sagen, muss man so etwas zeigen? Darf ein Medium wie die Tagesschau so etwas zeigen? Die Gegenmeinung sagt vielleicht, in einer heutigen Zeit, sie nicht zu zeigen, ist doch gar nicht möglich. Also wir sehen, die Pole sind, glaube ich, ziemlich ausgeprägt und dazwischen gibt es ziemlich viele differenzierte Meinungen. Die Diskussion jedenfalls läuft.
Ja, also ARD-Aktuell-Chef Kai Gnifke hat da geblockt und gesagt, dass das Ganze ein Kompromiss war, der dem journalistischen Informationsauftrag ebenso gerecht wird wie dem Respekt gegenüber den Opfern und den Zuschauern, weil halt da nur eine ausgewählte Szene zu sehen war und nicht jetzt sowas Übergroßes. Aber die Frage, also man könnte ja so eine provokante These mal einnehmen und die sagt sowas wie, naja, wenn so Augenzeugenvideos ja sowieso im Netz sehr stark zu sehen sind, weil sie auf YouTube oder auf Facebook hochgeladen sind, extrem geteilt sind, sowieso in den Timelines sind und irgendwie die jeder kennt. Ob man dann als Medienangebot sich nicht ein bisschen in Abseits schiebt, wenn man an alte Filterkriterien festhält. Also wenn man zum Beispiel sagt, dass man sie nur beschreibt und nicht verlinkt oder es gar nicht einbettet, wie das ja heute eigentlich machbar ist. Obwohl es trotzdem mittlerweile ja alle viel schneller sehen können oder auch das viel viraler gehen kann, als das noch vor einigen Jahren der Fall war, wo das halt gang und gäbe war, dass man diese Videos oder Fotos, die es halt bisher schon immer gab, nur halt, dass die Zugänglichkeit anders war.
Ja, man kann sich ja auch fragen, in dem Moment, wo das so allgegenwärtig ist und jeder im Grunde das Video quasi schon gesehen haben kann, müssen nicht gerade dann Medien auch diese einsortierende, einordnende Funktion erst recht ausüben, damit es eben nicht so unkommentiert einfach stehen bleibt?
Ja, wir haben da mal die über WhatsApp gefragt. Also ich habe ja so einen eigenen WhatsApp-Kanal so über meinen Blog und wo irgendwie, ja, da sind so fast 200 Leute. Und ich habe mal heute Morgen diese These mal rumgeschickt und gefragt, und mal, wo ich echt beeindruckt war. Also ich dachte schon, wenn wir über Snapchat heute reden, dann lass uns doch hier auch nochmal eine andere App unterbringen, nämlich WhatsApp. Und ich war echt baff, was da für coole Kommentare zurückkamen, so pro- und kontramäßig. Mhm. Und einige haben sehr, sehr lange reflektierte Beiträge geschickt. Das habe ich so eigentlich bei so einer Hörerinteraktionsgeschichte noch nicht erlebt. Das hat mir sehr gut gefallen.
Ja, WhatsApp ist wahrscheinlich sozusagen der neue Kanal für lange Prosa. Nein, aber ich glaube, das zeigt eins, nämlich, dass das echt ein Thema ist und diese Diskussion, die sich da entspricht, die viele wirklich bewegt und wo man auch vielleicht gar nicht so eine ganz klare Meinung zu hat, sondern dass es auch echt eine Vielschichtigkeit gibt in der Meinungslage.
Also zum Beispiel hier von einer Kommentatorin, die sagt, die ist eher so pro, also sie sagt, ich sehe so etwas nicht gern, wenn ich Tagesschau gucke, bin ich ja gezwungen, es zu gucken, würde es auch nicht umschalten, allerdings einbinden als Link finde ich da nicht falsch, so kann ja jeder selbst entscheiden, ob und wann man sich solche Videos ansieht. Ganz zu verschweigen fühlt sich irgendwie nach Zensur an, auch wenn das nicht so ist. Denke, das ist in der heutigen Zeit auch nicht wirklich möglich.
Finde ich ganz spannend. Ich glaube, so ähnlich hat es auch ein anderer Kommentator bei dir gesehen, der unter anderem geschrieben hat, es gibt viele Gründe dafür, die alten Prinzipien zu kippen, weil man sowieso ohnehin die Bilder und Videos in sozialen Netzwerken zu Gesicht bekommt. Teilweise aber auch ohne, dass man das will, nämlich wenn entsprechende Beiträge eben nur reingespült werden in die Newsfeeds und eben man das Ganze ohne Vorwarnung bekommt. Darüber sind aber viele Menschen empört, weil sie eben nicht vorher informiert wurden, dass die folgenden Bilder explizite Inhalte haben. Also da auch sozusagen nochmal dieser Aspekt, man wird im Grunde damit überrumpelt und kann sich nicht entscheiden, ob man es sehen will oder nicht.
Ja, das auf jeden Fall auch. Ich gehe ja gerade mal so ein bisschen drüber. Da ist natürlich auch so die Frage, wenn das in so es gibt ja jetzt nicht nur so ergafftes Videomaterial, sondern auch richtiges Propagandamaterial. Ja. Hier schreibt zum Beispiel einer, bei ISIS-Videos oder Aufnahmen von Gewalteskalation ist die Erklärung und Deutung von Seiten der Medien sicher hilfreicher als das Material selbst. Leider kann man nämlich, wenn man nicht da war oder nie da war, nur schlecht und bis gar nicht einschätzen, was da eigentlich wirklich zu sehen ist, finde ich. Klar, wenn ich von einem Horrorvideo lese, frage ich von Zeit zu Zeit mal YouTube, aber eben nur, wenn es mir wichtig genug scheint, und dann ärgere ich mich meist, weil das Video selbst entweder von mieser Qualität ist, keine Informationen enthält, die es wert gewesen wäre, diese zu sehen, oder einfach nur grausam sind. So, fand ich eigentlich ganz interessant. Also abschließend, ich bin dagegen, solange die Medien das ganz richtig kommentieren, vorwarnen und keine Anreize schaffen, damit Leute mehr solche Videos drehen und diese verbreiten, weil sie ja von den Medien verteilt werden sollten, ist alles gut sein. Das finde ich eigentlich ganz interessant, also so ein bisschen Ursache und Wirkung, weil häufig werden solche Berichte oder Videos ja erst aufgegriffen, weil sie eh schon häufig geteilt werden in sozialen Netzwerken. Aber das verstärkt sich dann natürlich auch wieder.
Stimmt. In eine ähnliche Richtung geht, glaube ich, auch noch ein weiterer Kommentar, also der oder diejenige auch nochmal sagt, einerseits selbstverständlich können und sollten solche Augenzeugenvideos genutzt werden, aber gerade hier erwarte ich von einem Journalisten, dass er seinen Job tut, also woher stammt das Video, wer hat es aufgenommen, also beispielsweise wurde es von der links- oder rechtsextremen Seite aufgenommen, ist es ein Handyvideo oder aus Sicht der Polizei, ne? Also deswegen ganz klar Aufgabe des Journalismus, den User-Generated Content für den Rezipienten in Kontext darzustellen, sodass er dann eben auch richtig eingeordnet werden kann, also dann ist auch aus Sicht dieses Kommentators das durchaus mit einem Mehrwert verbunden, wenn man eben Augenzeugenvideos aufgreift.
Zum Schluss vielleicht nochmal was, eine sehr gemäßigte Einschätzung, die ich gut fand von einem Kommentator oder Kommentatorin. Verlinken ja, aber ich möchte selber entscheiden, ob ich mir den Link anschauen will. Ist natürlich schwierig, wenn das Video ständig als Vorschau in meiner Timeline auftaucht. So war es bei mir mit dem toten Jungen. Ich bin aber auch durch meinen Beruf an solche Anblicke gewohnt. Zu einer guten Berichterstattung gehören sie aber nicht.
Ist eine Meinung, die man haben kann zumindest.
Ja, fand ich sehr interessant. Also, das ist ein sehr heikles Thema. Vielen Dank für euer ganzes Feedback, was ihr da per WhatsApp rübergeschickt habt. Das fand ich doch sehr aufschlussreich, sich mal die ganzen Facetten zu nähern, auch wie unterschiedlich die Ansätze gewählt werden. Also, das fand ich sehr spannend.
Ich finde auch gut, Aber das habe ich vorhin schon mal gesagt, ich wiederhole das aber gerne, dass viele User sich doch so reflektiert mit dieser Thematik auseinandersetzen. Das gibt mir Mut, auch in Zeiten, wo wir manchmal über Verdummung von Medienrezipienten sprechen.
Finde ich gut. Herr Pähler, Mensch, ja. Das war's für heute schon.
Ich finde, es war wesentlich länger als ein Snap.
Ja.
Von daher will ich mich gar nicht mal beklagen.
Ja.
Ich habe es immer noch nicht verstanden. Ich glaube, ich habe es immer noch nicht verstanden.
Snapchat?
Ach, wahrscheinlich muss ich mich mal eine Woche neben dich setzen.
Mach das doch jetzt einfach eine Woche lang.
Mhm.
Und mal gucken, ob du es bis nächste Woche verstanden hast.
Oh je, das muss eine lange Woche werden.
Und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
D-Radio Wissen.